Liebe Freunde, zwei Typen, die stehen auf dem Rummel vorm Bierplatz, vorm Bierzelt, gegenüber bei der Zuckerwatte, da stehen ein paar Puppen, so ein paar Zuckerpuppen. Und die eine, die winkt einladend. Und da sagt der eine Junge, guck mal darüber, kennst du das Mädchen? Dann sagt er, na klar, die kenne ich, das ist die Grippe. Dann sagt der andere, das ist aber ein komischer Name für ein Mädchen. Dann sagt er, na, die heißt eigentlich anders, aber wir nennen die Grippe, weil die jeder schon mal gehabt hat. Ein Mädchen, das jeder schon mal gehabt hat, das ist nicht viel wert. Und die billigen Flitschen, die du so von der Straße mit weg ins Bett nehmen kannst, die kannst du vergessen. Das ist nichts für die Dauer. Wenn du ein Mädchen für die Dauer suchst, für die Dauer eines ganzen Menschenlebens, dann muss das eine sein, die du achten kannst, die du verehren kannst. Und sowas findest du normalerweise nicht auf dem Rummel. Sowas muss man suchen. Und wenn du eines Tages eine findest, wo du sagst, die oder keine, da bist du, um diese Frau zu kriegen, zu jedem Opfer bereit. Als erstes opferst du deine Bequemlichkeit. Früher warst du zu faul, auch nur um die Ecke zum nächsten Briefkasten zu gehen. Jetzt läufst du nachts, wenn der letzte Bus weg ist, von einem Ende der Stadt zum anderen und findest das auch noch schön. Und was bisher keine Macht der Welt fertig brachte, dass du deine Jeans ausziehst und ins Opernhaus gehst, das machst du jetzt freiwillig. Du trabst mit Schlips und Bügelfalte in deinen Filzhosen ins Opernhaus, zahlst noch Geld dafür, für dich und das Mädchen mit dazu. Für die gibst du dein Geld, deine Zeit, vielleicht auch deine Hobbys, deine Freunde auf, deine Lebensgewohnheiten. Du bist wie verwandelt. Um die zur Frau zu kriegen, da machst du alles, dafür zahlst du jeden Preis. Und genau so, sagt Jesus, genau so ist es auch mit Gott. Auch Gott hat seinen Preis. Und wenn du den nicht bezahlst, dann kannst du ihn nicht kriegen. Und über diesen Preis, da möchte ich heute mit dir reden. Ich habe schon gestern gesagt, du kannst zu Gott so kommen, wie du bist. Gott liebt dich. Ob du nun ein bürgerliches Mädchen bist oder ein Flitschen, ein Faulpelz oder ein Gammler, ein Atheist oder ein Zweifler, ein anständiger Bürger oder ein Trinker. Das ist ganz egal. Gott liebt dich. Er will dich haben. Aber wenn du seiner Einladung folgst, wenn du kommst, dann musst du wissen, Gott will dich ganz. Dein ganzes Leben, das ist der Preis, den du zahlen musst. Und ohne eine völlige Lebensübergabe, da kommst du nicht über die Schwelle von Gottes Reich. Auch heute lädt dich Jesus wieder ein und er sagt zu dir, Matthäus Evangelium Kapitel 13, Vers 45, wer Gottes Einladung versteht, der handelt wie ein Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Wenn er eine entdeckt, die besonders wertvoll ist, verkauft er alles, was er hat und kauft sie. Das Reich Gottes ist also wie eine kostbare Perle, die man suchen muss. Und das bedeutet, Gott liegt nicht einfach auf der Straße, sodass jeder ihn sozusagen im Vorbeigehen mitnehmen könnte. Gottes Reich ist nicht schon für jeden, der ein bisschen Verstand im Kopf hat, einsichtig. Nicht für jeden, der Augen im Kopf hat, einsichtig. Ich meine, Sack Kartoffeln kannst du sehen, das ist was Reelles. Daran kann man sich halten, aber Gott kannst du nicht sehen. Und das ist ja für viele der Grund, warum sie Gott für einen Traum halten. Heutzutage denkt ja jeder drei Käse hoch, wenn er brav seine Portion Milch und Lebertran, also abgekürzt M&L, gefressen hat. Er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und könnte nun über Gott und die Welt ein Urteil abgeben. So nach dem Motto, noch nie hat ein Mensch Gott gesehen, also Gott gibt's nicht. Dieser Ladenhüter aus der Mottenkiste der atheistischen Propaganda kann doch einen Christen nicht erschüttern. Denn der Satz, noch nie hat ein Mensch Gott gesehen, der steht ja in der Bibel drin. Mehrmals, zum Beispiel gleich im Johannesevangelium, im ersten Kapitel. Davon rede ich ja die ganze Zeit. Gott kannst du nicht sehen wie ein Sack Kartoffeln. Das ist ja der Grund, warum Jesus dauernd in der Bibel in Vergleichen spricht. Dass er sagt, Gott ist wie einer, der so und so handelt. Gottes Reich ist wie eine Perle, die man suchen muss. Wenn du also Gott erkennen willst, dann musst du ihn suchen. Aber bitte an der richtigen Stelle. Also wenn du zum Beispiel eine Black Entdecker suchst, da kannst du nicht in den Konsum gehen. Da musst du in den Intershop gehen. Und andererseits wäre es völlig verkehrt, wenn du zum Beispiel einen Klempner suchst, dass du da in den Intershop gehst. Das heißt, es ist eine Sache der Reihenfolge. Wenn du einen Klempner suchst, ist ganz gut, du gehst vorher in den Intershop. Dann geht das meistens wie geschmiert. Zum Beispiel ist ja Nutella sehr schmierfähig. Mit Nutella geht es schneller. Es gibt ja Handwerker, die arbeiten ja bloß noch gegen Forum-Schecks. Ne? Darum ist ja der neue Handwerkergruß. Guten Tag, Forum handelt es sich. Noch nicht gehört? Also zurück zu unserem Gleichnis. Ein Mann, der eine gute, kostbare Perle sucht, der wird nicht gerade auf den Rummel gehen. Natürlich gibt es dort auch Perlen, die hängen dort reihenweise an jeder Bude. Billige Dinger, Flitterzeug, was man eben so als Zugabe noch mit nachgeschmissen kriegt. Die sind genauso wertlos wie die billigen Flittchen, die da reihenweise an der Berg- und Talbahn hängen und sich den Kerlen an den Hals schmeißen. Eine Frau fürs Leben, eine kostbare Perle, die sucht man normalerweise nicht auf dem Rummelplatz. Ist einfach nicht der richtige Platz für sowas. Eine kostbare Perle, die schwimmt nicht auf der Oberfläche wie die kleinen Gänschen, sondern die liegt unten, ganz tief unten, auf dem Grund. Und du siehst sie bloß, wenn das Wasser ganz still und klar geworden ist. Und so wie die Perle in einer Muschel verborgen ist, so sind alle Schätze der Gotteserkenntnis verborgen in Jesus Christus. Und ich leugne ja nicht, dass Gott überall ist. Gott ist in jedem Strauch und in jeder Erbse, aber Gott hat nie gesagt, sucht mich in den Sträuchern und in den Erbsen, sondern er hat gesagt, sucht mich in Christus. Jesus Christus, das ist die einzige Stelle, wo du Gott suchen sollst und wo du ihn finden kannst, aber auch unter Garantie finden kannst. Das heißt praktisch, wenn du Gott suchst, dann musst du die Bibel lesen. Nun lesen die manche Leute die Bibel so, die klappen auf, lesen ein paar Verse, sagen entweder habe verstanden oder habe nichts verstanden, klappen wieder zu. Das ist ja sinnlos. Wir lesen zum Beispiel jeden Tag zusammen die Bibel, früh, und heute haben wir über den Text gesessen, zu dritt. Da wussten wir am Anfang auch nicht damit anzufangen. Da muss man lange reingucken und immer wieder lesen und darüber sprechen, bis der Text sich aufschließt. Wenn du also gelesen hast und mehrmals gelesen hast, dann klappst du nicht gleich das Buch zu, wenn du es nicht verstehst, sondern dann klappst du mal deine Augen zu, hältst deine Klappe und stellst dir zum Beispiel ein paar Fragen. Zum Beispiel die Frage, will ich das, was hier steht? Habe ich das, was hier steht? Tue ich das, was hier steht? Wir wollen das gleich mal ausprobieren bei den zwei Versen, über die ich heute hier predige. Ich lese es nochmal vor. Wer Gottes Einladung versteht, der handelt wie ein Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Wenn er eine entdeckt, die besonders wertvoll ist, verkauft er alles, was er hat, und kauft sie. Wenn du beim Lesen dieser zwei kleinen Verse, diese drei Fragen, will ich, habe ich, tue ich das, was hier steht, wenn du die mit Ja beantworten kannst, da trittst du heute in Gottes Reich ein. Also es geht damit los. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Kaufmann, der eine Perle sucht. Frage Nummer 1. Willst du das, was hier steht? Er sucht. Suchst du Jesus? Und suchst du ihn um jeden Preis? Oder bist du damit zufrieden, dass du seit deiner Taufe im großen Sack der Taufscheinbesitzer mit drin steckst? Und langt es dir zu, dass du im üblichen Kirchenbetrieb bist, wo dir der liebe Gott zu gesenkten Preisen nachgeschmissen wird? Wo du offiziell als Christ giltst, weil du einen Taufschein hast und weil du Steuern zahlst? Ich denke, sowas, das hat mit dem Reich Gottes und mit dem, was Jesus gesagt und gewollt hat, überhaupt nichts zu tun. Das Massenchristentum ohne eine persönliche Entscheidung hat Jesus ganz bestimmt nicht gewollt. Jesus redet hier von einer kostbaren Perle. Und eine kostbare Perle, das ist kein Spielzeug. Jesus ist kein Spielzeug. Er will, dass dir nichts auf der Welt wichtiger und wertvoller ist als er. Und ich frage dich, was ist dir denn nun das Wichtigste auf der Welt? Das Wertvollste? Was ist der Maßstab für dein Leben, für dein Denken, für dein Handeln? Zweite Frage, hast du, was hier steht? Hier steht, er fand. Da spreche ich jetzt eine andere Gruppe an. Hast du Jesus gefunden? Hast du ein persönliches Verhältnis zu ihm? Sprichst du mit ihm? Sprichst du deine Probleme und Vorhaben mit ihm ab? Bist du glücklich, Mensch? Hast du schon erfahren, was es bedeutet für eine Freude, wenn man mit Jesus lebt? Es wird jetzt viele hier geben, die sagen, nein, das habe ich nicht. Ich habe keine Freude, ich habe keine Lust, ich habe keine Kraft, ich habe keinen Frieden. Ich will dir sagen, woran das liegt. Das hängt mit dem dritten, mit dem wichtigsten zusammen. Nämlich, tust du das, was hier steht? Es steht hier, er ging hin und verkaufte alles, was er hatte. Es hängt hier alles an dem Wörtchen alles. Ich meine, ein bisschen fromm sein, ein bisschen Religion, ein bisschen lieber Gott. Darüber lassen wir schon mit uns reden. Aber alles tun, was Jesus sagt. Alles ihm übergeben. Alles von ihm abhängig machen. Das wollen wir nicht. Wir machen alle immer wieder den gleichen Fehler. Wir wollen uns ihm nicht ganz ausliefern. Es heißt aber in dem Übergabegebet, was wir hier beten, wenn welche nach vorn kommen, ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, mit Gegenwart und mit Zukunft. Also ganz rundum. Und da kannst du zum Beispiel nicht sagen, ich habe den und den bestimmten Berufswunsch. Und da lasse ich mir von Jesus nicht reinreden, sondern die Sache kläre ich mit mir selber ab. Sondern alles, auch deine Berufspläne, deine Zukunft, legst du in Gottes Hände. Alles. Am Ende des amerikanischen Bürgerkrieges, da stand der Präsident Lincoln, der Sieger, mit den Generälen der besiegten Armee vor einem Tisch und da lag die Landkarte der Vereinigten Staaten Amerikas drauf. Und ein General nach dem anderen machte nun einen Vorschlag und sagte, wir sind bereit, Ihnen dieses Land hier abzutreten, aber diesen kleinen Teil, den wollen wir für uns behalten. Und nachdem alle Generäle mit ihren Vorschlägen fertig waren, da legte Präsident Lincoln seine Hand auf die Landkarte auf den Tisch und sagte, mein Herr verlangt das alles. Genauso handeln wir oft auch, wie diese besiegten Generäle. Wir sind überwunden von Jesus. Wir sind schon willig, ihm unser Leben auszuliefern. Und doch haben wir immer noch irgendwo ein Aber, wo wir sagen, aber dieses Eckchen, dieses Stück Leben, diese Entscheidung, die will ich für mich behalten. Mein Herr, in dessen Auftrag ich heute zu dir rede, der Herr Jesus, der legt die Hand auf dein ganzes Leben und sagt, ich will dich, aber ich will dich ganz haben. Jesus hat gesagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Du kannst getauft und bekehrt sein, so oft und so viel du willst. Wenn du dein Leben selber bestimmen willst, da lebst du an Jesus vorbei. Jesus bietet dir an Friede, Freude, Vergebung deiner Schuld, Geborgenheit. Ein sinnerfülltes, ewiges Leben. Das ist die Perle. Stell dir vor, ein Mann kommt und will diese Perle kaufen. Der Verkäufer sagt, die Perle ist sehr kostbar. Sagt der Käufer, ja, meinst du, dass ich sie kaufen könnte? Selbstverständlich, jeder kann das. Sagt er, du hast ja eben erwähnt, dass die sehr kostbar ist. Wie teuer ist denn die Perle? Sie kostet alles, was du hast, nicht mehr und nicht weniger. Deswegen kann sie auch jeder kaufen. Du gibst alles, was du hast. Gut, sagt der Mann, ich kaufe. Also, sagt der Verkäufer, was hast du zu bieten? Wollen wir aufschreiben, was du alles hast? Na, ich habe auf dem Konto 5.000 Mark. Gut, schreiben wir auf. Was hast du noch? Na, nichts weiter. Na, du wirst doch noch irgendwas in der Tasche haben. Na, nun, bringt er sein Geld raus. 10, 20, 30, 40 Mark. und 3 Busscheine. Gut, schreiben wir alles mit auf. 40 Mark und 3 Busscheine. Was hast du noch? Na, ich habe nichts mehr. Ich habe alles ausgepackt. Es ist leer, meine Taschen. Wo wohnst denn du? Nur in meinem Haus. Na, das kriege ich auch, wird aufgeschrieben. Na, Moment mal. Soll das bedeuten, dass ich in meiner Garage wohnen soll? Ach, du hast die Garage? Ja, die nehmen wir auch. Na, stopp, sagt er. Heißt das, ich muss in meinem Auto schlafen? Hast du ein Auto? Na, ich habe 2 Autos. Ja, die kriege ich auch alle beide. Hast du noch was? Sagt er, also, jetzt hast du nur das Haus und das Auto und alles. Ich habe nichts mehr. Na, du armer Mensch, lebst du alleine auf der Welt? Sagt er, ich habe noch eine Frau, ich habe auch noch 2 Kinder. Na, die kriege ich auch. Ja, jetzt bin ich aber wirklich nur noch ganz alleine übrig. Ja, und dich will ich auch haben. Jetzt habe ich das Haus, die Garage, die Autos, Frau, Kinder, dich, dein ganzes Leben, alles. Das ist der Preis, alles, totale Hingabe. Unter dem tut's Jesus nicht. Er verkaufte alles, was er hatte. Die Frage ist, hast du das schon getan? Bist du bereit, das zu tun? Das geht jetzt nicht darum, dass du morgen losrennst und deine ganzen Klamotten verkaufst und dann abends nackt in deiner kalten Bude sitzt. Sondern es geht darum, dass du zu Jesus sagst, Herr Jesus, alles, was ich bin und habe, ich und mein ganzes Eigentum, das ganze Drum und Dran, das gebe ich dir und du sollst darüber bestimmen. Mach mit mir und meinem Besitz, was du willst. Ich will dir gehorchen. Wenn du Jesus so dein Leben übergibst, bedeutet das nicht, dass du keinen Besitz mehr haben musst. Du kannst deine Klamotten und deine Schallplatten und deinen Rekorder und was du sonst noch gerne hast, kannst du ja alles behalten. Du darfst bloß nicht vergessen, das gehört jetzt alles nicht mehr dir, sondern es gehört Jesus. Du bist bloß der Verwalter. Und er ist der Eigentümer. Und wenn Jesus irgendwas braucht von den Dingen, die du hast, dein Auto, dein Rekorder, deine Zeit, da kannst du nicht sagen, nee, das ist mir, das kann ich jetzt nicht hergeben. Du kannst auch nicht großzügig zu Jesus sagen, ich stelle dir so und so viel von meiner Zeit zur Verfügung. Gott hat dir Zeit gegeben, so ist es doch. Und das ist eben nicht mehr deine private Zeit und dein Geld, und dein Haus und deine Wohnung und dein Rekorder. Und alles, was du hast und was du bist, das ist dann, wenn du Jesus dein Leben gibst, sein Eigentum. Wenn du Jesus dein Leben übergibst, da ändert sich vielleicht an deinen Besitzverhältnissen überhaupt nichts. Aber deine Einstellung zum Leben und zu den materiellen Dingen, die ändert sich spürbar. Das ist mit Gottes Reich wie mit der Ehe. Wenn 2 sich heiraten, da behalten ja beide ihr Eigentum und schmeißen es zusammen. Und keiner sagt, na, das sind meine Tassen und das sind meine Schränke. Wer so redet, hat dann ja alle Tassen im Schrank. Sondern es heißt dann nur noch, das sind unsere Tassen und das sind unsere Schränke. Es behalten beide ihr Eigentum, aber es gehört auch immer dem anderen. Und es behalten beide ihren eigenen Willen. Einer will den Willen des anderen tun. Es bleiben beide die gleiche Persönlichkeit. Aber sie gehören nicht mehr sich selber, sondern einer gehört dem anderen. Das Mädchen, nennen wir sie mal Lieschen Müller, die gibt sogar ihren Namen auf, wenn sie heiratet, um dem Manne zu gehören. Nach wie vor bleibt Lieschen die gleiche Persönlichkeit. Und trotzdem ist es so, nach der Heirat gibt es eben kein Fräulein Lieschen Müller mehr, sondern bloß noch eine Frau Lieschen Schulze. Lieschen Müller ist offiziell, hat aufgehört zu existieren. Es hat ein neues Leben angefangen. Und siehst du, so ist das auch, wenn du dich mit Jesus einlässt. Du überlässt alles ihm. Dein Eigentum, deine Persönlichkeit, dein Willen. Das heißt nicht, dass du keinen Willen mehr hättest als Christ. Du hast nach wie vor deinen Willen, aber du willst jetzt Gottes Willen tun. Und um ihm zu gehören, da gibst du ihm alles. Das ist der Preis. Was ist nun jetzt mit denen, die bloß den halben Preis zahlen? Was ist eigentlich mit den Christen, die Jesus ihr Leben nicht völlig ausliefern? Es gibt ja eine Unmasse von Unentschiedenen, von Unbekehrten, von halben Christen. Diese Christen, die kotzen Jesus an. Schärfer als mit diesem harten Ausdruck kann dir Jesus gar nicht sagen, wie ihm halbe Christen zuwider sind. In der Offenbarung, da sagt er: Ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass ihr weder kalt noch warm seid, wenn du wenigstens eins von beiden wärst. Aber ihr seid lauwarm und darum werde ich euch aus meinem Munde ausspucken. Was sind die Dinge, die wir ausspucken, die wir rückwärts essen müssen? Wir müssen die Dinge erbrechen, die wir nicht verdaut haben. Und die Christen, die Jesus ausspuckt, das sind die Christen, die halben Christen, die sich von Jesus nicht verdauen lassen wollen. Mit von Jesus verdauen lassen meine ich, du stellst dich ihm ganz zur Verfügung. Du wirst ein Teil von Jesus. Du wirst verwandelt in Jesus. Du lebst in ihm. Neulich, das heißt schon eine Weile her, also überneulich, da habe ich ein Steak gegessen. Und als ich das Steak runter hatte und ich so ein bisschen einnickte und mein Kopf nach unten rutschte, da hörte ich ein Gespräch in meinem Magen. Da kam nämlich gerade der Magensaft an, um das Steak aufzulösen. Guten Abend, sagte der zu dem Steak. Gefällt es dir hier in Theos Magen? Ja, wunderbar, sagt das Steak. Ist ganz nett hier, bloß ein bisschen finster. Aber sonst ist alles okay. Ist irgendwas? Ich komme, sagt der Magensaft. Ich komme jetzt, um dich aufzulösen und in Theo Lehmann hinein zu verwandeln. Na Moment mal, sagte da das Steak. Das ist ja schon genug, dass der mich gegessen hat. Aber völlig verschwinden, da mache ich nicht mit. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ich hier in Theos Magen bin, aber mich völlig in ihn verwandeln lassen. Ich möchte bitte sehr ein Steak bleiben. Tut mir leid, sagte da die Magensäure. Also entweder du lässt dich jetzt in den Theo Lehmann hinein verwandeln oder der Theo muss kotzen. Ich musste nicht. Das Steak ließ sich auflösen und es wurde ein Teil von mir. Und bevor ich das Steak gegessen habe, da war es Teil irgendeiner unbekannten Kuh hinter den Lausitzer Bergen. Kein Mensch hat das Vieh beachtet, wenn es blökte. Und jetzt steht dieses Steak hier vor euch und predigt in der Jakobikirche zu Freiberg. Und so ist das mit uns auch. Um bei Jesus in zu sein, um wirklich mit ihm zu leben, bei ihm zu sein, da musst du ihm dein Leben ausliefern. Das meint Jesus, wenn er sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Das mag ja manchen von euch geben, der in den letzten Tagen und auch heute gedacht hat, das ist immer furchtbar einseitig, was die hier so sagen. Das ist übertrieben. Ich möchte dich darum bitten, dass du das, was wir hier sagen, dass du es selber nachprüfst. Dass du selber die Bibel dir holst. Wenn du keine hast, kannst du sie da drüben kaufen. Wenn du kein Geld hast, schenke ich dir eine. Und dass du an der Bibel das nachprüfst, was wir hier sagen. Das ist doch nicht so, dass wir uns hier als die Radikalinskis aufspielen, sondern das ist Jesus selber, der es so gesagt hat, dass er sagt, entweder kommst du ganz zu mir, sonst wird nichts. Das ist schon immer so gewesen. Solange es heißt, Jesus liebt dich und er gibt dir ein neues Leben, da lassen sich die Leute das noch so einigermaßen gefallen. Aber wenn die Rede aufs Bezahlen kommt, da werden sie sauer. Das war schon immer so. Als Jesus zu seinen Lebzeiten den Leuten Brot gegeben hat, kostenlos, bei einem Wunder, da waren sie von ihm begeistert. Da war Jesus der King, sie wollten ihn zum König machen. Aber als sie merkten, dass er von ihnen etwas, was heißt etwas, dass er von ihnen alles verlangt, die totale Hingabe des Lebens, da hauten viele wieder ab. Keiner kann mein Jünger sein, wenn er nicht vorher alles aufgibt, was er hat. Und diese Forderung, die war den meisten zu hoch. Und da hat Jesus nicht, um die Massen zu halten, seine Forderung etwa runtergeschraubt. Er hat nicht gesagt, naja, also gut, ich bin schon zufrieden, wenn ihr mir ein bisschen nachfolgt und wenn ihr mir ein bisschen glaubt. Wenn ihr mir einen Teil eures Lebens gebt und mal einen kleinen Seitensprung oder eine kleine Notlüge, da habe ich gar nichts dagegen. Hauptsache, ihr seid irgendwie so ein bisschen christlich. Und meine Worte, die braucht ihr auch nicht so unbedingt wörtlich zu nehmen. Nein, also Leute, so billig hat sich Jesus nicht gekauft. Er hat nicht ein einziges Wort seiner harten Reden zurückgenommen. Und wenn Jesus gesagt hat, liebt eure Feinde, dann hat er es auch so gemeint, dass wir die Feinde lieben sollen. Wenn er gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat er es so gemeint, dass du die Ehe nicht brechen sollst. Und wenn er gesagt hat, wie es der Jörg eben gesungen hat, du sollst lieben Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, dann hat er nicht gemeint, es genügt mir auch das halbe Herz und der halbe Verstand und dein halbes Leben. Sondern er hat es so gemeint, wie er es gesagt hat, dass er dich ganz will. Das ist natürlich klar, dass einer, der so radikal vor die Leute hintritt, es riskiert, dass ihm die Massen davonlaufen, und so ist es ja Jesus passiert. Er hat kein einziges seiner Worte zurückgenommen, und lieber hat er die Massen, die vor seinen radikalen Forderungen zurückschraken, abwandern lassen. Und dann eines Tages, da stand Jesus ganz alleine da. Bloß noch hinter sich die kleine Truppe von 12 Jüngern. Und da hat er die Jünger nicht pressiert und gebettelt, meine lieben Freunde, bleibt noch wenigstens ihr noch bei mir. Sondern in dem Augenblick, wo sie alle abhauten, da hat Jesus sich rumgedreht und hat seinen 12 Jüngern in die Augen gesehen. Und hat gesagt, so, und ihr? Wollt ihr auch gehen? Er hat es den 12 freigestellt, dass sie gehen konnten. Jesus stellt es auch euch frei. Das ist wirklich ein König, ein Souverän. Der rennt dir nicht hinterher wie so ein Bettler. Der winselt nicht um eure Gunst, ob ihr so nett sein wollt, ihm ein bisschen was von eurem Leben zu verabreichen. Er senkt euretwegen nicht die Preise. Und denkt ja nicht, ihr tut ihm einen Gefallen, wenn er euch bekehrt und so ein bisschen bei ihm mitmischt, ohne ihm ganz euer Leben zu geben. Die Sache ist genau umgedreht. Er tut euch einen Gefallen. Jesus macht dir heute Abend ein königliches Angebot. Er sagt, du kriegst von mir etwas, was dir keiner in der Welt gibt. Keine Religion, keine Philosophie, niemand. Ich biete dir an die Vergebung deiner Schuld. Ich biete dir an, aus deinem Leben etwas Neues zu machen. Ich biete dir an, ein neues Leben mit ewiger Garantiezeit. Das ist das Angebot. Das ist die kostbare Perle. Es bleibt dabei, dass Jesus sagt, das kannst du haben, wenn du mir den vollen Preis dafür bezahlst. Nämlich dein Leben, dein ganzes Herz. Und auch heute, wo die Massen in unserem Land von Jesus abwandern, weil es ihnen zu schwierig ist, ihm nachzufolgen, da stellt er euch vor die knallharte Entscheidungsfrage. Und ihr? Wollt ihr auch weggehen? Wir sind in 10 Minuten hier fertig. Und da könnt ihr auch gehen. Ihr könnt durch diese Türe da hinten genauso wieder rausgehen, wie ihr reingekommen seid. Du kannst gehen mit der gleichen schlechten Laune, mit der gleichen Schuld, mit der gleichen Angst vor morgen, mit dem gleichen vermurksten Leben. Und das wird dich keiner daran hindern. Du kannst aber auch durch diese Türe, durch die du mit Schuld und schlechter Laune und einem kranken Gewissen reingekommen bist, hinausgehen als ein neuer Mensch, aufrecht, gerade und befreit, wenn du Christus dein Leben gibst. Die Entscheidung, Freund, die liegt bei dir. Gott segne dich.